Ich habe mal eine pragmatische Frage an dich.
Ja.
Wenn du für Wein in ein anderes Land auswandern würdest, welches wäre das? Also sagen wir mal unabhängig von politischer Lage, weil das ist ja...
Das müssen wir schon mit reinnehmen.
Entfernung.
Also bei diesem ganzen Debakel, da nehmen wir das mit rein. Also ich sag's dir so, wie es ist. Ich denke, es wäre die Schweiz. Je nachdem, wie sich das jetzt alles so entwickelt. Oder es wäre Neuseeland, weil isoliert, stabil und landwirtschaftlich ja auch autark. Und was zum Süffeln gibt es da auch. Gar nicht mal so schlechtes Zeug. Wunderbare Pinot Noirs, junge Weinbaukultur, mega. Also ich glaube, ich wäre Neuseeland.
Aber das kann ich verstehen. Aber Schweiz würde ich sagen... Genau. Aber Schweiz würde ich sagen... Ist ja eher so ein Weinimportland, oder?
Nee, Schweiz hat eigenen Wein.
Ja, ich weiß, dass die eigenen Weine, aber trinken viel Import.
Das ist natürlich ein Schiss auf der Landkarte, wenn man das vergleicht mit anderen Weinanbauländern der Welt. Aber die Wein macht Schweiz, genau. Die Schweiz macht Wein. Dementsprechend ist auch interessant, aber die exportieren halt fast gar nichts. Deswegen ist es den wenigsten bekannt, weil die im Grunde genommen so eine geringe Menge haben, dass alle selber trinken.
Also... Ohne Berücksichtigung auf Visa und Möglichkeiten würdest du, wenn du eine freie Wahl hättest, würde ich sagen Neuseeland.
Ja, aber ich bin jetzt schon so ein bisschen geprägt, so was so in unserem Land abgeht. Dementsprechend suche ich mir das schon ganz genau raus. Wenn wir das jetzt hier schon spenden. Oder, auch interessant, Argentinien. Da gib es mal back, das kann man gut trinken. Landschaftlich ist es auch schön.
Also ich glaube, da musst du schon zwei Augen zudrücken. Aber grundsätzlich, ja. Freunde sagen zu mir immer, wenn ich preppermäßig darüber nachdenke, wo ich dann hingehe.
Ja, preppermäßig.
Preppermäßig, genau. Ja.
Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou.
Wir reden heute über deutsche Rebsorten und sagen erstmal...
Sind alle schon so, boah, jetzt mein Lieblingspodcast, jetzt fangen die auch noch mit dem Bums an.
Genau.
Ja, richtig abgeschaltet. Stopp, wir haben ein richtig cooles Thema für euch vorbereitet. Entschuldigung, wir rudern zurück, wir lassen es jetzt.
Wir wollen euch begrüßen zu Cheers. Es ist immer noch euer Wein-Podcast, er ist immer noch mit Lou und ein bisschen Jonas. Und wie gesagt, es geht um typisch deutsche Rebsorten, also um Weine, die, korrigier mich Lou, die typisch für den deutschen Weinanbau sind.
Ja, wir haben zwei Rebsorten dabei, die in der Vergangenheit extrem typisch für den deutschen Weinanbau waren, jetzt so ein bisschen auf dem absteigenden Ast sind.
Nämlich?
Und Dornfelder und Müller-Thurgau.
Ja.
Und dann haben wir noch zwei Rebsorten, nämlich Riesling und Spätburgunder, die natürlich so für Deutschland stehen wie noch lange nicht. Also Riesling klar schon immer, aber Spätburgunder ist so richtig, der gibt so richtig Gas.
I like the German Riesling. Wenn da keine Zölle wären.
Wir fangen gleich mal an mit Müller-Thurgau, würde ich sagen. Weil wir nehmen den Wein, der jetzt nicht so krass säurebetont ist, vorm Riesling. Gibst du mal gerade den Müller-Thurgau?
Ja.
Und ich möchte noch so ein bisschen ausholen, wenn ich darf. Ich erzähle ja gleich sowieso noch ein bisschen was. Aber Müller-Thurgau verschwindet zunehmend aus den deutschen Weinbergen, weil die Nachfrage nach so einfachen, man muss dazu sagen, Müller-Thurgau war immer eine sehr ertragsstarke Rebsorte. Und die Nachfrage nach, sage ich jetzt mal, etwas eher einfachen, ertragsstarken Rebsorten sinkt einfach. Wobei man sagen muss, dass wenn man Müller-Thurgau im Ertrag reduziert und auf dem richtigen Standort pflanzt, dann ist Müller-Thurgau eine Rebsorte, die ich sehr, sehr gerne mag. Und das meine ich jetzt nicht, ich meine es genauso, wie ich es sage. Ich glaube, Müller-Thurgau hat ein richtig krasses Potenzial, aber die Leute sind halt einfach viel zu sehr beschäftigt mit so Rebsorten wie Riesling und Spätburgunder und so. Aber ich habe schon wirklich fantastische Müller-Thurgau getrunken von höher exponierten Lagen und die reduziert wurden im Ertrag und. Und dann ist es überraschend, dass Müller-Thurgau doch eine sehr animierende und ja, rassige Säurestruktur haben kann. Das vergisst man leider immer, weil Müller-Thurgau meistens nur in der Masse zu finden ist. Aber das kann man vielleicht noch so ein bisschen sagen. Und Dornfelder ist so ein Relikt der 1980er Jahre. Damals wurde er vor allem für seine tief dunkle Farbe und diese unkomplizierte Fruchtigkeit geschätzt. Und heute wirkt er ja für viele Konsumenten eher uninteressant. Es gibt aber auch so noch diese ein oder anderen guten Dornfelder. Und kam früher oft so zum Einsatz als Deckrot, also als Deckrotwein. Das klären wir heute im Weinglossar. Bleiben Sie dran, verehrte Hörerschaft. Das gibt es heute in unserem Glossar.
So, die Hörerschaft fragt sich, was los ist.
So, gib mir mal dein Glas. Wir starten mal mit dem ersten Wein.
Wir haben halt vier Flaschen statt einer Flasche.
Der Wein der Woche.
Was hast denn du jetzt? Also, gut, haben wir geredet. Don't forget the Müller-Thurgau.
Ich gebe dir jetzt
mal. Nehme ich schon mal mit. Schreibe ich mir auf. Don't forget the Müller-Thurgau.
Don't forget the Müller-Thurgau. Und dann schreib dir da zwei Wörter zu.
Ja, bitte.
das war früher richtig, richtig gut. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist. Südtirol. Und dann schreibst du einfach nur Feldmarschall auf.
Der Feldmarschall.
Und dann kannst du dir selber was zu
recherchieren.
Kannst du selber was zu goggeln. So, jetzt habe ich dir den Müller-Thurgau eingeschenkt. Jetzt nimm doch mal ein Näschen.
Oh.
Pass auf, ich habe das jetzt, also wir haben noch gar nicht unsere Hörer und Hörerinnen abgeholt. Wir verkosten, wie gesagt, heute 4 Rebsorten und ich habe das so aufgebaut, dass ich euch erstmal so ein bisschen was erzähle zu der Herkunft und der Geschichte. Dann geht's weiter mit perfekt für. Ich gebe euch also den perfekten Moment, wo ihr diese Rebsorte genießen könnt. Und dann gibt es natürlich auch noch Speiseempfehlungen à la Luigi und dann gibt es noch Aroma und Geschmack. Also so haben wir das so ein bisschen aufgebaut.
Das Rundum-Paket, ja. Ihr lieben Cheers-HörerInnen. So. Cheers.
Müller-Thurgau ist einfach der perfekte Schollewein. Mm. Also gerade so in der soliden Basis. Ich finde, es gibt nichts Herrlicheres als Schollewein. Müller als Schollewein. Jetzt mal Butter bei die Fische. Gezüchtet wurde Müller-Thurgau 1882 von, wie könnte es anders sein, Hermann Müller.
Ach klar.
Und zwar in der Schweiz, aus dem Kanton Thurgau. Und das ist eine Kreuzung aus Riesling und Madeleine Royale.
Madeleine Royale.
Madeleine Royale. Madeleine ist auch echt ein sehr schöner Mädchenname. Mhm. Und es war lange Zeit wirklich die zweitwichtigste Weißweinsorte Deutschlands mit 10.900 Hektar, Stand 2022. Und die größten Weinanbaugebiete nach wie vor für Müller-Thurgau sind Rheinhessen mit knapp 4.000 Hektar. Dann kommt Baden. Baden macht auch wirklich sehr schöne Müller-Thurgau. Dann kommt die Pfalz. Stichwort Scholle, und Franken und dann gefolgt von der Mosel. Und Franken, also wenn ich jetzt so meine 3 Favorites picken müsste, dann wäre es tatsächlich Franken. Nee, meine 2 Favorites, Pfalz und Franken machen für mich wirklich so die besten Müller-Thurgau-Exemplare.
Du hast ja jetzt schon mehrfach gesagt, guter Schorlewein.
Ja.
Aber ansonsten, welche Einsatzgebiete sozusagen?
Also ganz ehrlich, ich finde so ein Basis-Müller-Thurgau, so ein Brot- und Butter-Müller-Thurgau perfekt für ein Picknick. So ein bisschen Jausen,
ja.
Lauer Sommerabend, ja. Picknick. Dann, oder auch so eine Sommerparty, weil ich glaube, dass Müller-Thurgau auch wirklich everybody's darling sein darf und kann. Und oder halt so eine unkomplizierte Weißweinrunde mit Freundinnen auf der Terrasse sitzen und so ein Müller-Schörlchen. Weißt du, ist auch ganz cool, weil du kannst halt...
Einer will nicht.
Zwei Fliegen,
ne?
Mit einer Klappe. Ah, ja. Schörlchen oder halt eben Solo, wirklich sehr, sehr gut. Da schaut gerne mal ein bisschen nach Franken oder wie gesagt Pfalz, Müller-Thurgau. Die haben ja oft noch einen etwas größeren Rebsortenspiegel, so Pfälzer Familienweingüter. Und die haben ganz, ganz oft in der Basis noch einen richtig soliden, genialen Müller.
Ich rieche noch mal ins Glas.
Mhm. Ja, was riechst du denn da? Kind, erzähl, komm.
Naja, Apple.
Apple?
Apple.
Finde ich gut. Gelber oder auch grüner Apfel.
Eher grüner Apfel.
Grüner Apfel.
Und dann ist Zitrus ganz viel drin, ne?
Mhm. Zitrusfrüchte, Birne. Birne. Oft hat Müller-Thurgau auch sowas, so Kräuternoten, sowas leicht Grünes. Oft wird er ja auch bezeichnet als der kleine Sauvignon Blanc Deutschlands, weil er manchmal eine ähnliche Aromatik aufweisen kann, aber natürlich wesentlich dezenter, kann auch so leichte Muskatnoten haben und hat für gewöhnlich eine feine Säurestruktur und ist, wie gesagt, so leicht zugänglich und demnach halt eben auch perfekt geeignet für so ein Picknick oder eine Sommerparty oder.
Also fruchtig, kräutrig und eine feine Säurestruktur.
Ja. Und passt damit halt eben auch einfach perfekt zu so Sommergerichten, leichten Sommergerichten, zu Spargel, insbesondere im Frühling, zu Salaten kann es ein super Begleiter sein oder auch zu so milden Käsesorten. Und was ich auch finde, gerade wenn du so einen etwas blumigeren Müller-Thurgau hast, kann das auch wirklich extrem gut zu Gerichten der chinesischen oder thailändischen Küche passen.
Also
muss nicht immer der Riesling sein.
Gegen Schafe.
Ja. Und natürlich auch ganz klassisch Fisch und Geflügel und... Hast du nicht gesehen, ne?
Absolutely.
Absolutely.
Jetzt kommen wir zur absoluten deutschen Lieblingsrebsorte. Also nicht die unbedingt Lieblingsrebsorte der Deutschen, sondern die Lieblingsrebsorte aus Deutschland. It's the Riesling, isn't it?
It's the Riesling. It's the Riesling. Nicht zu verwechseln mit Welschriesling oder sowas. Ne? Wir sprechen hier vom Rhein-Riesling.
Das ist aber eine Literflasche, die du jetzt in der Hand hast.
Das ist auch ein richtiger Liter, du. Das ist
ein Liter
aus
Riesling.
Der Weingenuss-Serie. Das ist ein klassischer Riesling trocken mit 11,5 Volt aus 2024.
Sag mal, wenn man weltweit guckt, ne?
70 Kalorien.
Wenn man weltweit auf Rieslinganbau guckt.
Ja, ja, ja.
Da ist Deutschland ganz, ganz, ganz groß dabei.
Wir sind die Nummer 1.
Das habe ich schon so lange nicht mehr über Deutschland gehört. Wir sind die Nummer 1.
We are the number 1. Wir können sonst nicht viel, aber Riesling, das ist unser Spezialgebiet. So, Ja, die wichtigste deutsche Weißweinsorte mit knapp 25.000 Hektar.
Boom.
Und das entspricht 40% der weltweiten Riesling-Anbaufläche.
Das ist meine Ansage.
Da muss man sich mal reintun, ja. Und die erste schriftliche Erwähnung von diesem herrlichen Gewächs war 1435 in Rüsselsheim.
Mhm.
Und die größten Riesling-Anbaugebiete in Deutschland sind ganz klar die Pfalz, Rheinhessen, die Mosel und das Rheingau, das schöne Rheingau. Und ich würde sagen, Riesling ist halt eher sowas für schon anspruchsvollere GenießerInnen, weil Riesling einfach bedingt durch die doch sehr präsente Säurestruktur, denn Säure ist das, was Riesling charakterisiert, ja, für einige herausfordernd sein kann.
Ich wollte gerade sagen, viele drehen sich gleich ab und sagen immer so, oh nee, das ist mir zu viel Säure.
Ja, wobei man aber auch hier sagen muss, das Schöne an Riesling ist ja bedingt durch die Säurestruktur, dass Riesling wirklich etliche Stile spielen kann. Ja, Riesling kann halbtrocken eine Sensation sein, also so im feinherben Bereich. Wir können die Prädikate bespielen, Kabinett, Spätlese, Auslese, Bärenauslese, Trockenbärenauslese und auch noch der Eiswein. Das sind halt alles so Sachen, die wir perfekt mit Riesling umsetzen können. Und ich weiß nicht, ob es ein Klimawandel-Gewinner bleiben wird, aber zumindest jetzt stehen wir mit der Rebsorte noch verdammt gut da, weil natürlich Hitze Säure veratmen lässt. Und davon haben wir ja im Riesling erstmal auch hier noch, ne? So.
Und, kommen wir jetzt gleich zu, es matcht gut zu Speisen. Es ist auch ein Wein, den man liegen lassen kann, oder?
Richtig, denn wir brauchen, also Weine, die lagerfähig sind, zeichnen sich zum Beispiel aus durch Restzuckergehalte, ne, kräftige Gerbstoffstruktur oder eine wirklich sehr präsente Säure. Und deswegen gehört Riesling zu den lagerfähigsten Rebsorten oder beziehungsweise Wein, die wir auf der Welt haben. Insbesondere, wenn wir dann natürlich noch in der Kombination von Zucker sprechen, also so eine Bärenauslese, eine TBA oder ein Eiswein aus wirklich guten Jahren, die können fantastisch reifen und gelten weltweit auch als die teuersten Weine, die es gibt.
Du.
Und genau, kann gut reifen. Und was ich eben vergessen habe zu sagen, ja. Entschuldigung Jonas, klar, die Prädikate können wir spielen, aber wir können natürlich auch wirklich die großen Gewächse spielen, die ersten Lagen. Und gerade diese Weine, wo die Herkunft sehr eng gefasst ist, die von wirklich sehr bedeutenden Weinbergslagen aus Deutschland stammen, das sind einfach fantastische Weine auch in der Speisebegleitung. Also nicht nur die mit Prädikat.
Ich wollte nur daran erinnern, weil wir heute ja 4 Flaschen hier stehen haben, dass wir nicht vergessen.
Hör mal, Ed ist so wild hier heute.
Auch mit Riesling, cheers.
Heute ist everything on fire.
Einfach mal genießen, warte mal.
Da werde ich zu schlabbernden Nada, du. So.
Aber du hast gerade erwähnt, Food Pairing.
Ja.
Passt gut zu?
Chinesische Küche.
Mhm. Also mit der Schärfe.
Schärfe, diese Süße, dieses süß-saure Spiel. Mhm. Süß-saure Spiel? Süß-sauer Spiel? Ihr wisst, was ich meine. Süß-sauer, dann aber auch diese Schärfe, weil wir halt einfach bedingt durch diese manchmal erhöhten Restzuckergehalte gerade so im Prädikatsweinbereich einfach perfekt dagegen wirken können. Mhm. Ja, aber auch so ein Schnitzel.
Schnitzel?
Ja, Kartoffelsalat.
Wie so ein Wiener Schnitzel paniert.
So ein Schweinsbraten, wo wir die Fettstruktur haben, wo wir mit Säure ein bisschen gegenarbeiten. Wir müssen immer überlegen bei der Kombination von Riesling und Speisen, was können wir mit der Säure denn erreichen? Und Säure kann fetthaltigere, reichhaltigere Strukturen auflockern.
Mhm.
Und die Säure kann natürlich auch super gut süße Sachen ausbalancieren. Und sie kann halt eben auch, beziehungsweise wenn wir dann in dem Süßweinbereich sprechen, mit der Süße dann halt auch noch gegen Schärfe gegenhalten. Das heißt, wir haben bei Riesling, bedingt dadurch, dass er so viele Facetten spielen kann, haben wir wirklich einen unglaublich facettenreichen Speisebegleiter, also wirklich ein Multitalent, muss man wirklich sagen.
Hast du gesagt, chinesische Speisen, also Schärfe, Süße haben wir gesagt, Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat, was Deftiges.
Ja.
Dann, was ist denn, ja, Meeresfrüchte doch genauso, Scampis.
Vollgas, also wirklich, es gibt ja auch,
Sushi.
Sushi auch, ne? Weil wir haben ja die halbtrockenen Varianten, wir haben ja die feinherben Varianten. Das kann perfekt auch, wenn wir dann so Wasabi-Komponenten oder irgendwas dergleichen haben.
Ich mein, Riesling ist das Allround-Talent.
Ja, ich sag's dir so, wie
Ladies.
Es ist. Freunde, ihr könnt
And
da so viele Typen da rauskitzeln aus dem Riesling. Das ist schon der Wahnsinn hier.
Aber wenn wir mal reinriechen ins Glas. Ja. Auch grüner Apfel.
Gelber Apfel.
Gelb, hast du recht.
Was ich auch sehr typisch finde, ist immer so der Duft nach Pfirsich.
Mhm.
Gerade wenn wir so von bestimmten Rieslingen aus Rheinhessen sprechen. Ich finde, das kann sehr markant sein. Aprikose ist
hier auch drin übrigens, in dem wir haben.
Aprikose kann für viele, gerade so bei den gereifteren, das kommt man drauf an, ne? Von, sprechen wir von gereiften Riesling, sprechen wir von restsüßen Riesling, müssen wir so ein bisschen unterscheiden. Aber Aprikose, auch so Dosenpfirsich kann sehr typisch sein. Zitrusnoten im jugendlichen Stadium. Einige verbinden Riesling auch mit so Jasminnoten. Mhm. Bienenwachs auch hier wieder im gereifteren Stadium. Und natürlich auch Petroleum, insbesondere bei gereiften Rieslingen aus sehr heißen Jahrgängen. Das ist der herrliche Duft nach Tankstelle. Mhm.
Bin ich nicht so der Fan von.
Ich finde das manchmal ganz geil.
In jüngeren Jahren ja, aber inzwischen tört mich das eher ab.
Ja. Ja, kann auch so, je nachdem, wo Riesling gewachsen ist, dann auch geschmacklich, ne, so floral, fruchtbetont. Kann aber auch so diese salzigen, andere sagen mineralischen Anklänge haben. Also dieses sexy Saliné. Und natürlich ein weiteres charakteristisches Merkmal ist natürlich die hohe Säure, die sich aber mit der Zeit balanciert.
Aber wir fassen es nochmal zusammen. Riesling ist ein Allround-Talent.
Yes. Riesling ist Winner.
Lass uns zur nächsten Rebsorte übergehen, wo ich immer wieder das Gefühl habe, die ist wahrscheinlich underranked, beziehungsweise
underranked.
Hat so einen altbackenen Ruf inzwischen, ne? Oder bin ich da alleine? Es geht um Dornfelder.
Ja, hast recht.
Ist so ein bisschen...
Können wir Punkt jetzt hier machen? Geben Sie mal Ihr Gläschen. Ja, das ist jetzt ein Dornfelder, der kommt aus der Pfalz, ist trocken ausgebaut. Also, ich habe ein gespaltenes Verhältnis zu Dornfelder. Auf der einen Seite super beliebt in den 80er Jahren, war so fruchtig, unkompliziert, war auch ganz, ganz typisch für die Pfalz und so. Dann wurde es halt natürlich auch viel verwendet als Deckrot, wo wir gleich noch drauf kommen werden. Und jetzt heute gibt es, glaube ich, entweder so ganz, ganz einfache Trinkweine von Dornfelder, aber halt nichts mehr so dazwischen.
Dabei ist eigentlich das Aroma, wenn man die Nase so reinsteckt, großartig, ne? Man hat so Brombeere gleich.
Ja, es ist vollkommen richtig. Brombeere, Kirsche. Holunder ist sehr typisch. Dieses Sauerkirschen, man hat eine angenehme weiche Gerbstoffstruktur. Mhm. Man hat entweder so dieses krass Fruchtbetonte oder oft auch so dieses Fruchtbetonte in der Kombination mit so würzigen Aromen, weil Dornfelder dann auch manchmal sehr gerne im Holz ausgebaut wird.
Warum sollte man Dornfelder eine Chance geben?
Ich sage immer ganz gerne, das ist, glaube ich, bei vielen Betrieben, die Dornfelder echt mit einer gewissen Ernsthaftigkeit produzieren, vielleicht auch eine gute regionale Alternative sein kann zu Primitivo, weil es halt einfach dieses weiche Gerbstoffgerüst hat, weil es halt einfach diese Fruchtigkeit hat und weil das halt einfach so ein Wein ist, der sich einfach trinken lässt, wie es viele bei Primitivo halt eben auch praktizieren. Deswegen haben die Weine, finde ich, immer so eine gewisse Parallele. Natürlich ist Primitivo immer wesentlich kräftiger und auch wesentlich alkoholreicher als Dornfelder, das muss man ganz klar sagen. Aber ich finde, sie geben sich von der Charakteristik nicht so viel.
Aber du sagst, Dornfelder lässt sich einfach trinken. Passt also wozu am besten?
Ganz ehrlich, ich finde das... kann, gerade auch diese wilden Dornfelder, habe ich oft mal gehabt, so zu einem Barbecue. Oder auch meine Tante, ich habe es glaube ich schon mal irgendwann erwähnt, meine Tante trinkt es immer im Winter vom Kamin. Das klingt total was, da trinkt immer ein Gläschen Dornfelder. Die hat immer ihren Pfälzer Winzer da, wo sie dann immer den gleichen bestellen und sagt sie, ja, das schmeckt ihr gut und das ist unkompliziert und das macht Spaß.
Warum
macht
nicht?
Ihr Spaß im Glas und sie trinkt dort immer im also ich würde das jetzt aber, du kennst mich, ne, ich würde es nie einen Wein irgendwie festlegen auf eine Jahreszeit, aber ich glaube, zu einem Barbecue kann es wirklich ein sehr dankbarer Wein sein oder halt eben auch.
Dann aber auch so, wie er jetzt im Glas ist, ne, leicht gekühlt,
ja,
oder?
Ja. Wurde übrigens 1955 in Weinsberg, also in Württemberg, gezüchtet und ist eine Kreuzung aus Helfensteiner und Heroldrebe. Und auch wenn wir es immer so ein bisschen belächeln, ist halt einfach noch so ein Ding aus den 80ern und ist mit knapp 6.500 Hektar nach wie vor eine der meist angebauten deutschen Rotweine, die wir in Deutschland haben.
Und also wird ja auch ordentlich konsumiert.
Ja, Rheinhessen haben wir immer noch 3.000 Hektar stehen, in der Pfalz sind es halt 2.500 Hektar. Mhm. Ja.
Jetzt haben wir noch den Spätburgunder. Mhm. Das ist die Flasche da. Schau, die in der Mitte.
Aber ich habe jetzt gerade noch mal so einen Schluck vom Dornfelder genommen. Es ist halt wirklich so volle, dunkle Frucht, Würze und jetzt auch auf der Temperatur, also leicht gekühlt, gute Säurestruktur. Im Sommer leicht gekühlt, könnte ich mir sogar zum Steak oder irgendwas Vegetarischem halt vorstellen. gegrillten Tomaten.
Ich muss mir das kurz aufschreiben.
Was denn?
Don't forget the Dornfelder. Wir waren schon beim Pinot Noir.
Ja, Spätburgunder.
Und da müssen wir nochmal zurück. Wir haben ja heute, das ist ja das Großartige, wir haben heute die vier wichtigsten Rebsorten Deutschlands.
Schon wesentlich blasser in der Farbe.
Einiges blasser.
Die wichtigsten, also auch einfach die mengenmäßig.
Ja, das meine ich damit. Ja, ne? Natürlich. Gut, wir stoßen gleich mal an.
Ja.
Cheers.
Cheers.
Das ist der letzte in unserer Reihe.
Die letzte Rebsorte in diesen fantastischen vier ist der Spätburgunder. Heißt in Frankreich Pinot Noir. In Italien hört er auf den Namen Pinot Nero. Und was haben wir noch? Ja, Blauburgunder haben wir auch noch. Also das sind so Synonyme, die man sich mal merken kann, wenn es um das Thema Spätburgunder geht. Und ist mit 11.500 Hektar Stand 2022 die bedeutendste rote Rebsorte Deutschlands.
Deutschland ist zugepflanzt mit dem Kraut.
Ja, es geht, ne? Aber ja, ist einfach die wichtigste rote Rebsorte. Kommt ursprünglich aus dem Burgund, wie du anfangs schon erwähnt hast. Und ist aber schon seit Jahrhunderten in Deutschland.
Wo angebaut? Auch in der Pfalz, oder?
Die wichtigsten Weinanbaugebiete sind Baden.
Baden?
Auf Platz 1 mengenmäßig. Dann kommt die Pfalz, dann kommt Rheinhessen und... dürfen wir auch nicht vergessen. Die Ahr, berühmt für, ist ein sehr, sehr kleines Weinanbaugebiet, aber die Ahr ist natürlich berühmt für wirklich fantastische deutsche Spätburgunder und auch Frühburgunder. Und ich bin ein ganz, ganz großer Fan von der Stilistik, die man an der Ahr findet.
Apropos Stilistik, wenn man das Aroma mal so erhascht, das ist so Richtung Erdbeere.
Rode Frucht.
Himbeere.
Ein bisschen Kirsche, ein bisschen Himbeere.
Rote Grütze.
Wenn es kitschig wird, dann geht es auch so in die Erdbeere rein. Da bin ich nicht so ein Fan von. Hat man auch oft bei so wärmeren Jahrgängen, finde ich.
Aber da ist
immer
auch so eine Würzigkeit dabei.
Ja, Zimt, Vanille, Waldboden, Pilze. Das kann sehr, sehr typisch sein für Pinot Noir.
Dann so, es ist ein bisschen elegant auch, ne?
Ja, eine ganz andere Gerbstoffstruktur. Ist ein bisschen weicher, also es hat schon Struktur, deswegen sagen wir Gerbstoffstruktur, aber die Gerbstoffstruktur ist lange nicht so aufdringlich, wie wir es zum Beispiel kennen von einem Cabernet Sauvignon, von einem Cabernet Franc. Es ist viel weicher, es ist viel seidiger und ja, auch eine Spur eleganter. Und was du natürlich auch jetzt hier schon siehst, läuft wesentlich hellfarbiger ins Glas. Hat halt nicht so diese Farbdichte, wie wir sie eben beim Dornfelder gehabt haben.
Dann ergänz doch mal, Spätburgunder passt perfekt für?
Boeuf Bourguignon. Romantisches Dinner mit Kerze.
Oh.
Oder ja, einfach ist einfach perfekt für Leute, die es einfach ein bisschen feiner mögen und die auf komplexere Weine stehen, würde ich schon sagen. Und Spätburgunder ist auch kein, das soll jetzt nicht irgendwie so blöd klingen, aber Spätburgunder ist halt auch einfach kein Wein für AnfängerInnen. Spätburgunder, da muss man sich schon ein bisschen beschäftigt haben mit der Materie, um Spätburgunder verstehen zu können. Es gibt
und auch Spaß zu haben.
Ja, weil es ist halt eben nicht dieser kräftige, protzige Wein, der dunkel ins Glas läuft, sondern es ist die kleine Diva, die halt so einen Moment braucht, die ein bisschen schüchtern ist. Und es gibt natürlich schon Spätburgunder von bis. Also es gibt leichte und fruchtbetontere Spätburgunder und es gibt halt eben die Ferraris aus dem Burgund, weißt du, wo du echt den ganzen Abend über eine Flasche diskutieren kannst. Es gibt schon auch da verschiedene Facetten von Spätburgunder, aber ganz grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass Spätburgunder ein Wein ist, wenn man sich gerade erst anfangen möchte, für Rotwein zu begeistern. Nein.
Aber er matcht auch ganz gut in Sachen Food, oder?
Ja, also ganz ehrlich, sanftes Tannin, ne? Also feines Gerbstoff, je nach Vinifizierung. Aber Spätburgunder hat natürlich auch Säure und deshalb auch einfach perfekt so zu Ente, zu Lamm, zu Trüffelpasta, mega. Zu einem Pilzrisotto, zu milden Käsesorten wie einem Brie, einem Camembert. Also das sind schon so Sachen, wo Spätburgunder einfach hervorragend funktioniert.
Okay, also nehme ich mit. Auf jeden Fall anspruchsvolle Rebsorte.
Ja.
Fruchtbetont. Und elegant.
Mhm.
Und auch durchaus im Barrique gereift. Ne?
Kannst du auch im Holz ausbauen. Barrique jetzt nicht, aber so gebrauchtes Holz, großes Holz, auf jeden Fall.
So, das war schön heute.
Ja.
Vier verschiedene Rebsorten aus Deutschland. Ich fasse nochmal kurz zusammen und du ergänzt natürlich.
Wir waren bei
Müller-Thurgau. Don't forget the Müller-Thurgau.
Don't forget the Müller-Thurgau.
Frisch, leicht, unkompliziert.
Gib ihm.
Und ihr gebt in die Suchmaschine ein Müller-Thurgau, Südtirol und Feldmarschall.
Ja, hat damals für sehr viel Furore gesorgt, ist aber auch schon wieder über 8 Jahre her. Dann haben wir den Riesling.
Genau.
Ja?
Ja, das ist das Lieblingskind.
Ja, das ist das Lieblingskind.
Lieblingskind.
Vielleicht nicht der Deutschen, aber international. Weil die Deutschen trinken ja...
Das deutsche Lieblingskind.
das deutsche Lieblingskind, aber nicht, nicht der deutsche Lieblingsdrink. Ja, also. Weil der Deutsche trinkt ja lieber Grauburgunder mit wenig Säure.
Oder Bier.
Boah, richtig gebasht, jetzt nochmal zum Schluss.
So, bam. Vielseitig, mineralisch und ich habe mir aufgeschrieben, hat auch ein gutes Potenzial zur Reife.
Auf jeden Fall.
Dann Dornfelder, auch da don't forget the Dornfelder.
Ja.
Ist kräftig, fruchtbetont. Und ist, wenn man es mit deinem Vokabular sagen würde, rustikal. Es ist ein unkomplizierter Brot- und Butterrotwein.
Ja, und mir ist auch noch was eingefallen ohne Fleisch, weil ich eben nur Barbecue gesagt habe. Lasagne. Probiert doch mal den Dornfelder anstelle eines Chiantis aus.
Hm.
Anstelle eines, so einem rustikalen Sangiovese einfach mal so eine Bouteille Dornfelder in die Mitte stellen.
Und last but not least, eben gerade im Glas gehabt, Pinot Noir, also Spätburgunder. Es ist der elegante Klassiker.
Auf jeden Fall.
Ist vielschichtig, erst fein.
Langlebig.
Genau. Langlebig ist ja auch schön.
Boah, das habe ich lange nicht mehr gedroppt hier. Also ein ganz langlebige Maus, du.
So, wir müssen kurz noch ins Lexikon schauen, denn wir haben es versprochen, heute das D wie Deckrotwein.
Lu's Weinlexikon.
Ja. Ein Deckrotwein ist ein besonders farbintensiver und kräftiger Rotwein, der in Cuvées oder verschnitten genutzt wurde, um Wein mit einer geringeren Farbintensität, beispielsweise dem Spätburgunder, eine tiefere Farbe zu verleihen. Denn früher galt, je dunkler der Rotwein, desto besser ist er. Macht ja auch Sinn, ne? Ist ja logisch. So, jetzt. Und in Deutschland und der Cabernet d'Orsa, der Cabernet Mythos oder zum Beispiel auch Merlot und Syrah. Man hatte halt, jedes Weingut hatte halt immer so ein paar Zeilen von diesem Deckrotwein, weil wie gesagt, ne, was willst du machen beim Spätburgunder? Der muss halt eine kräftige Farbe haben. So. Also war früher gängige Praxis, ne, mit diesem Deckrotwein. Heute hat sich das Blatt Gott sei Dank gewendet, ne? Und damit hat, diese Gebrüder Grimm, das Blatt hat sich gewendet und heute ist es bei zumindest Kenner und Kennerinnen egal, wie dunkel der Wein jetzt ist. Ist jetzt kein Qualitätsmerkmal mehr.
Wir sind am Ende mit unseren vier deutschen Rebsorten.
Es war wild.
Trinken heute übrigens aus dem Burgunderglas.
Ja.
Und ich würde sagen, wir stoßen nochmal an.
Jonas, es war wie immer ein Fest. Es war ein Fest der Sinne mit dir.
Cheers. Ihr könnt ja mitmachen bei unserer kleinen Umfrage, direkt bei Spotify zum Beispiel. Welche deutsche Rebsorte ist euer Favorit? Und wenn ihr Fragen habt, schickt sie an cheers@edeka.de. Schaut bei Insta vorbei. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Immer wieder Montag.
Immer wieder Montag.
Und Freundinnen, Freunden Bescheid sagt, der Familie. Da gibt's einen geilen Wein-Podcast.
Ja.
Und somit auch.
Und 5 Sterne geben. Wir nehmen auch 6. Wir nehmen auch 7.
Glocke
je nachdem. Und die Glocke anmachen, ne, damit das immer schön bimmelt, wenn eine neue Folge kommt. Und wir freuen uns über eine heiße Bewertung von euch.
Krass, in 7 Tagen viel zu tun.
Ja, ihr süßen Mäuse.
Cheers. Tschüssi.
Bis nächste Woche.
Los.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.